Na, fit? Ja, alle fit, sehr gut. Ah, ich habe das Gefühl, heute sind wir ein bisschen müde, ne? Also, aber das kriegen wir auch hin. Schön, dass ihr trotzdem es geschafft habt, aus dem Bett rauszukommen. Ich habe es auch geschafft und mit viel Mühe und Not, aber es ging. Und jetzt dürfen wir ein bisschen Gemeinschaft haben und wir lesen ja gerade gemeinsam Matthäus Kapitel 13. Wir lesen die Gleichnisse. Ich weiß nicht genau, wie es euch so geht. Die ersten zwei Gleichnisse, die wir gelesen haben, die waren eigentlich relativ einfach. Warum waren sie einfach? Naja, weil Jesus selbst sie ausgelegt hat. Ja, also er hat halt bildhaft gesprochen und dann hat er aber auch eine Erklärung gegeben, nachdem ihn seine Jünger, seine Freunde gefragt haben, sag mal, was bedeutet das eigentlich? Und haben wir auch schon von Christian gehört, um Gott zu verstehen, müssen wir ihn suchen. Ja, wir müssen Gott im Verborgenen suchen, müssen mit ihm Gemeinschaft haben und dadurch können wir oft dieses mysteriöse, geheimnisvolle Reden Gottes in unserem Leben verstehen. Weil auch wenn Gott zu uns redet, ehrlich gesagt, ganz oft ist es gar nicht so klar. Wir haben oft Schwierigkeiten zu unterscheiden, was kommt eigentlich von Gott, was kommt von mir, was kommt von dem Feind, was ist gut, was ist nicht gut. Und das fordert uns heraus. Ja? Und wir sind angewiesen darauf hin. Jeder Mensch ist angewiesen, jeder Mensch, der mit Gott unterwegs sein möchte, ist angewiesen, Gott zu suchen. Es heißt sogar in der Schrift, dass Jesus sich den Menschen nicht offenbarte. Das heißt, einige Menschen offenbarte er sich und sie durften erkennen, dass er der Sohn Gottes ist, sie durften begreifen, was er für sie am Kreuz getan hat, aber anderen Menschen offenbarte er sich nicht. Und dann denkst du, warum Gott, warum machst du sowas? Das ist ja ungerecht. Alle sollen noch gerettet werden, alle sollen noch deine Liebe erfahren. Warum offenbarst du dich einigen Menschen und anderen Menschen wiederum nicht? Und dann lesen wir einen anderen Satz, da heißt es, denn er kannte ihre Herzen. Er wusste, was in den Herzen der Menschen verborgen ist. Er wusste ganz genau, ob diese Menschen ihn aufnehmen werden oder ihn ablehnen werden. Er wusste, er hat keine Kraft verschwendet in diesem Sinne. Alle seine Handlungen haben Sinn gemacht und haben Menschenleben beeinflusst. Im Positiven, manchmal auch im Negativen, wenn sich Menschen geärgert haben und ihn umbringen wollten. Aber Gott offenbart sich nicht billig. Er verkauft sich nicht billig, sondern es heißt in der Schrift, denn wenn wir ihn suchen, wenn wir nach ihm fragen, so wird sich Gott uns nahen. Ich weiß nur ganz genau, als ich kein Christ war, als ich mit Gott noch nicht unterwegs war, dieses Gebet, was ich so oft schon in vielen Berichten die gehört habe, wo es um Gott ging, da heißt es immer wieder, Menschen haben Folgendes gebetet. Sie haben gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt und du dich mir offenbaren wirst, dann werde ich nicht mehr so leben. Dann werde ich mit dir leben, dann werde ich dir mein Leben geben. Sie haben Gott herausgefordert auf diese Art und Weise. Sie waren suchend geworden durch das Leben. Sie haben erkannt, es muss mehr geben als das, was ich sehe, was ich spüre, was ich fühle. Da ist mehr da. Das Leben kann doch nicht nur Leben, Essen und Sterben sein. Da ist mehr da. Wozu bin ich da? Und dann kam diese Frage und dann kam dieses Gebet. Und ganz oft berichten Menschen, dass sie dann eine Offenbarung von Gott hatten. Gott sprach zu den Menschen auf dem Niveau, wie es der Mensch versteht. Der eine hat große Visionen gehabt, der andere hat Engel gesehen. Andere Menschen haben plötzlich den Himmel geöffnet gesehen und Gott hat in diesem Moment zu ihnen gesprochen und sie haben dieses Reden erkannt und verstanden. Bei mir war es ganz einfach. Ich habe gesagt, wenn ich heute diese Fahrschulprüfung bestehe, dann werde ich nicht mehr so leben, als ob sie nicht mehr gibt, so habe ich zu ihm gesprochen. Ich habe die Fahrprüfung bestanden und vergessen, was ich gesagt habe. Ja, so sind Menschen, wir mit unseren Versprechen. Genau, wir sind heute in Matthäus 13 und wieder geht es hier um Gleichnisse. Wieder etwas, also so ging es mir, weil diese Gleichnisse, die wir heute lesen werden, finde ich jetzt nicht so zugänglich. Sie sind nicht so, die werden von Jesus nicht erklärt. Also er lässt uns mit diesen Gleichnissen stehen. Die ersten zwei hat er ganz klar und deutlich erklärt. Jedes Detail hat er berichtet. Aber bei diesen zwei Gleichnissen lässt er die Jünger einfach da stehen. Sie fragen auch nicht nach. Sag mal, was bedeutet dieses Gleichnis? Am Ende sogar heißt es, fragte seine Jünger, habt ihr dies alles verstanden? Und sie sagten, ja. Ich glaube ihnen kein Wort. Ich glaube, dass sie oft Gott nicht verstehen. Ich glaube, sie haben auch ihn nicht verstanden. Und ich habe mich dann mit diesen heutigen Gleichnissen auch beschäftigt. Und weil ich selbst nicht auf Nenner kommen konnte und es verstehen konnte, ich war ein bisschen frustriert sogar. Ich habe gedacht, oh meine Güte, heute stelle ich mich hin und ich habe keine Ahnung, was es geht. Warum gehe ich überhaupt nach vorne? Warum predige ich überhaupt heute? Ja, das müsste eigentlich jemand anders machen. Und dann habe ich mir Kommentare durchgelesen, online dies, das und so weiter. Und habe ich gedacht, ich glaube, die haben es auch alle nicht gecheckt. Denn der eine sagt das, der andere sagt das, felsenfest überzeugt. Und ich frage mich, woher nehmen sie den Mut, zu wissen, was es eigentlich ist? Heute werde ich euch ein bisschen herausfordern, euch fragen auch, wie ihr das versteht, weil Vielleicht könnt ihr auch mir helfen, dem Prediger helfen. Dann können wir vielleicht gemeinsam das erarbeiten. Wir werden das dort nicht so lange in die Länge ziehen. Wir haben noch einiges vor heute. Aber ein paar Gedanken möchte ich loswerden. Ganz am Anfang, das allererste Gleichnis, das wir gehört haben. Genau, hier schon mal das, was wir gleich lesen werden. Das allererste Gleichnis, das wir gehört haben, da ging es um den vierfältigen Acker. Da wird beschrieben, dass unser Herz eigentlich wie so ein Ackerfeld ist. Ja, das, welches die Bauern bearbeiten, wo sie ausgehen, wo sie sehen, früher mit der Hand, heute mit Maschinen. Unabhängig davon, das Herz ist wie ein Ackerfeld. Ja, und dort kommt dieser Same hinein, Weizen oder wie auch immer, was da reinkommt, was gepflanzt wird. Und dann gibt es unterschiedliche Herzen. Es gibt Herzen, die sind offen und bereit und sie empfangen das Wort, sie empfangen das, was sie von Jesus hören, von Gott hören, mit einem offenen Herzen, sie haben ein bereites Herz und dann bringt es in ihnen Frucht. Da entsteht eine Frucht, die langsam heranwächst, sie kommt nicht sofort. Ja, auch wenn kleine Kinder sagen, ey, ich möchte groß werden, ich möchte 18 sein, ich möchte wachsen. Wachstum dauert immer seine Zeit. Das Wichtige für ein Kind ist es, dass ein Kind isst, dass es sich ernährt, dass es sich gut ernährt und dadurch kann ein Kind gut wachsen. Man kann auch Wachstum hindern, indem man sich schlecht ernährt, indem man jeden Tag Coca-Cola trinkt zum Beispiel. Ja, das ist schlechte Werbung gerade gemacht, ne? Also, oder Ähnliches. Ja? Keine Ahnung, wenn ich Gras fressen werde vom Feld, ja, und nicht Äpfel und so weiter und so fort, werde ich wahrscheinlich mich nicht gut entwickeln, vielleicht sogar sterben. Ja, unser Herz ist ein Ackerfeld. So, und dann gibt es natürlich, dann gibt es noch Steine und dann gibt es noch, und dann haben wir auch gehört von Sorgen, Sorgen nach Reichtum und Wohlstand und was soll ich heute anziehen und was soll ich trinken und wie werde ich über die Runden kommen und ich möchte gerne, mein Haus mir nicht genug, ich möchte gerne eine Villa haben. Und solche Gedanken können auch diese Pflanze des Glaubens, die in unser Herz hineingesät worden ist, auch ersticken. Also wir sehen schon, wenn es um das Reich Gottes geht, weil, und das ist, so geht es mir in meinem Kopf so. Ich denke, wenn es ums Reich Gottes geht, dann ist irgendwas Sauberes, was Schönes, was Perfektes, was Heiliges. Aber wir lesen in diesen Gleichnissen gleich schon von dem Wirken des Feindes. Wie der Teufel reinwirkt, auch in die Herzen der Menschen von Anfang an. Ja, also das Himmelreich fängt in unseren Herzen an, als ein kleines Samenkorn. Es fängt ganz klein an in unseren Herzen. Und von dort aus fängt es an zu wachsen. Und es ist umkämpft. Dann im zweiten Gleichnis lesen wir, dann wird auch gesät, dieser Weizen wird gesät. Und dann kommt der Feind bei Nacht, kommt er heran, da wo Menschen am Schlafen sind, wo die Diener am Schlafen sind. Und er kommt und er sät ein ähnliches Samenkorn hinein, was am Ende aber ein Unkraut ist und am Ende die ganze Ernte verderben wird. Ja, also wir haben alle damit zu kämpfen. Alle Menschen haben mit bösen Gedanken, mit sündhaften Gedanken, weil wir Sünder sind. Wir sind sehr empfänglich für diese Geschichten, wir haben damit zu kämpfen. Sowohl als Gemeinde, sowohl einzelne Menschen, ob Menschen an Gott glauben oder nicht, wir haben alle mit Gedanken gut zu kämpfen. Manchmal haben wir schlaflose Nächte, weil wir diese Angriffe haben in unserem Leben. Manchmal haben wir Sorgen. Ja? Und wir merken schon, beim ersten Gleichnis, da kamen die Vögel und wenn ein Mensch das Wort Gottes nicht versteht und die Vögel nehmen es raus, aus dem Herzen des Menschen, da wird gesagt, das ist der Teufel, der dann kommt und dieses Herz aus unseren Herzen diesen Samen aus unseren Herzen herausreißt. Im zweiten Gleichnis kommt der Teufel bei Nacht und dann, wenn die Menschen unwachsam sind, dann kommt er heran und er sät etwas in unsere Herzen hinein, was nicht da rein soll. Und interessant ist, dass er eigentlich genauso arbeitet wie Gott. Er kopiert Gott eigentlich, weil Gott arbeitet immer, überlegt euch mal, wie diese ganze Welt aufgebaut ist. Alles organische Leben, das ist krass eigentlich, alles organische Leben fängt winzig klein an. Wir haben winzig klein angefangen. Alle Bäume, kleines winziges Samenkorn, manche größer, manche kleiner, aber generell hat alles einen kleinen Anfang. Und dann zerbricht es, dann wird es in die Erde gesät, fällt in die Erde und dann kommt neues Leben dort heraus. Und dann kommen Bäume mit Früchten und so weiter, riesige Bäume und so weiter. Tiere auch fangen alle klein, winzig, unsichtbar an. Und auf diese Art und Weise arbeitet Gott durch diese Wachstumsprozesse. Auch er selbst, als er auf die Erde gekommen ist, in Menschengestalt. Er kam nicht komplett an. Er kam nicht vom Himmel runter, 33 Jahre alt, mit Bart und Haaren, alles Mögliche angezogen, kam vom Himmel runter, starb kurz am Kreuz und dann ist er wieder weggegangen. Nein, Gott benutzt überall und immer dieses Wachstumprinzip. Genauso auch bei uns Menschen. Manchmal wollen wir uns verändern. Manchmal sind wir Wege gegangen, die nicht so gut sind. Und dann wollen wir uns schnell verändern. Ja, wenn ich mein Leben lang, hier, ich habe einen kleinen Bauch oder großen Bauch, wie auch immer. Ich habe mich nicht viel bewegt in letzter Zeit. Offensichtlich, das ist ein Zeugnis davon. Ich habe mich vielleicht nicht gut ernährt. Ja, ist auch ein Zeugnis davon. Und plötzlich möchte ich gerne mein Gewicht verlieren. Ich möchte gerne abnehmen. Das geht nicht von heute auf morgen. Ich kann auch die krassesten Diäten machen, habe ich gemacht. Ich habe mal eine Wette gemacht, habe ich mal erzählt. 500 Euro haben wir gesagt, machen wir eine Wette. Wenn wir nicht schaffen, bis dahin 10 Kilo abzunehmen, dann zahlen wir dem anderen 500 Euro. Machen, geben was Schönes. Unter Freunden haben wir das gemacht. Boah, das war mega anstrengend. Und dann innerhalb von, ich weiß nicht genau, einem Monat habe ich 10 Kilo verloren. Mit Crash-Diäten, alles Mögliche. Ich lag im Salzwasser und dachte so, weil mir haben noch 2 Kilo gefehlt am Ende. Ich dachte, morgen ist Stichtag und mir fehlen 2 Kilo. Dann habe ich angefangen zu mogeln, habe mich dann in Salzwasser gelegt und das hat mir die Flüssigkeit ausgelaufen. Und dann habe ich 2 Kilo verloren und dann ein Foto gemacht. Das geht nicht. Es ist ein Wachstumsprozess. Es ist ein Wachstumsprozess. Ich kann mich nicht von heute auf morgen verändern. Deshalb heute meiner Predigt geht es um 2 Dinge. Einmal, dass wir Hüter unseres Herzens sind. Und das zweite ist, verachte nicht das Kleine. Verachte nicht das Kleine. Ich lese vor Matthäus 13, 31 und dann steigen wir ein hier. Hier heißt es, ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach. Das Reich der Himmel, Gottes Reich, gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Wieder Acker. Er säte es auf seinen Acker. Acker haben wir heute gelernt, es ist das Herz des Menschen. Es ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Das andere Gleichnis, Vers 33, redet er zu ihnen. Das Reich der Himmel gleicht hier jetzt mit einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen. Da steht jetzt ja nicht drauf, aber ich lese es trotzdem vor. Und ohne Gleichnisse redet er nicht zu ihnen, damit erfüllt wurde, was durch den Prophet geredet ist, der spricht, ich werde meinen Mund öffnen in Gleichnissen. Ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. In Lukas 6, 45, oder besser gesagt, wir bleiben erstmal noch bei den Gleichnissen hier. Ich weiß nicht genau, wie es euch geht, wenn ihr das lest. Wer kann sagen, ich verstehe das Gleichnis? So mutig. Gibt es jemanden, der sagen kann, ich weiß ganz genau, was das bedeutet? Ja, so ging es mir auch in den letzten Tagen. Ist genau so ging es mir auch. Auf der einen Seite habe ich gedacht, ja, ich verstehe es. Und je mehr ich es gelesen habe, habe ich es nicht mehr verstanden. Das könnte das bedeuten. Da habe ich die Kommentare durchgelesen, die mich noch mehr verwirrt haben. Und ich sage euch mal ein paar Auslegungen einfach, was so gesagt worden ist. Also es kommt darauf an, welche Brille du anziehst. Hast du eine positive Brille an? Weil beim Reich der Himmel denken wir immer was Positives. Wir denken nicht Negatives, aber wir sehen schon bei dem ersten Gleichnis, nein, es ist nicht nur rein positiv, sondern es ist ein Seemann und dann kommen die Vögel und dann haben wir diese komischen Herzen, die schwierig sind, die das Wort Gottes nicht aufnehmen und so weiter und so fort. Beim zweiten Gleichnis kommt der Feind. Das heißt, diese Gleichnisse sind nicht alleine positiver Natur. Da kommt beides vor, positiv und negativ. Okay, Senfkorn werden. Glauben hat wie ein Senfkorn, sagte Jesus einmal, der kann dann zu diesem Berge sprechen. Berg versetzt sich von A nach B und es wird passieren. Das heißt, wir müssen gar nicht so viel Glauben haben. Ein bisschen Glauben reicht aus und dann kann Gott schon durch unseren Glauben Berge versetzen. Das heißt nicht unbedingt Berge, das heißt aber Probleme, Schwierigkeiten, Nöte überwinden. Ein bisschen Glauben kann uns helfen, Großes zu bewegen oder Gott bewegt dann Großes durch uns. Also Senfkorn oder Senf generell ist in der Bibel etwas Positives. Und hier nimmt es ein Mensch, sät es auf seinen Acker. Wir gehen mal davon aus, das ist jetzt das Herz. Und dann geht es hier, und hier legt Jesus eigentlich schon selbst einen kleinen Fokus darauf. Es war kleiner als alle Arten von Samen. Wenn es aber ausgewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und seinen Zweigen nisten. Wenn wir jetzt positive Brille anziehen, denken wir so, boah, voll schön. Das Reich Gottes fällt in unser Herz hinein, es ist wie ein Senfkorn. Obwohl es ganz winzig und ganz kleinen Anfang hat, dann wächst es in unseren Herzen heran und dann wird das zu einem Krautstrauch und dann wird das zu einem festen Baum. Und dann können die ganzen Vögel und die ganzen, alles was in der Luft fliegt, kann Zuflucht finden in diesem Baum. Kann man so auslegen, oder? Ja, kann man so auslegen. Aber jetzt kommt das andere. Ihr dürft es gerne auslegen, wie es euch im Herzen passt in diesem Fall, weil ich habe keine Antwort dazu. Aber warte mal, in dem ersten Gleichnis, waren die Vögel gut oder böse? Wer waren die Vögel in dem ersten Gleichnis? Wer kam denn und nahm den Samen raus aus dem Herzen der Menschen? Das war der Teufel. ist das Böse. Okay, warte mal, Moment mal. So, und eigentlich wird auch ein Senfkorn wird auch zu keinem Baum. Das heißt, hier passiert etwas Unnatürliches, so legen es andere Leute aus. Ja? Ich erzähle nur, wie sie es auslegen. Ja? Sondern eigentlich muss ein Senfkorn ein Kraut bleiben. Weil da, wenn du Senfkorn aberntest, du erntest das, wenn es klein ist, wenn das so ein Kraut ist, nicht wenn es ein Baum ist. Weil da hat es die Schärfe, da hat es dieses, was es braucht. Dann haben Leute gesagt, das Christentum sollte eigentlich immer auf dem Krautniveau bleiben. Klein, aber stark, mächtig. Aber was ist passiert aus dem Christentum heraus über die Jahrhunderte? Was hat es gezeigt? Das Christentum hat sich zu einer Struktur entwickelt, wurde zu einer Religion. Zu einer Religion wurde es. Es wurde etwas, wo Menschen angefangen haben, Häuser zu bauen. Und dann gingen sie in die Kirchen. Und je mehr sie solche Strukturen und Religionen wurden, haben diese dämonischen Vögel haben Nester gefunden in dieser Struktur und haben angefangen, ihre Lehre reinzubringen in das Reich Gottes. So gibt es Menschen, die das so auslegen. Ich dachte, okay, was ist jetzt das Richtige? Ich lasse es so stehen. Ich werde es jetzt nicht beantworten. Da gibt es auch andere Visionen noch davon. Genau auch beim nächsten Gleichnis. Hier heißt es, das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig. Denn eine Frau nahm unter drei Maß Mehl, mengte, bis es ganz durchsäuert war. Sauerteig ist eigentlich in der Schrift selten was Positives. Zum Beispiel, wenn die Juden das Passafest feiern, dann ist es sogar wichtig in ihrem Leben, dass sie den Sauerteig aus dem Haus herausschaffen. Das heißt, beim Passafest darf kein Sauerteig zu sich genommen werden. Also Sauerteig, das ist sowas Ähnliches wie Hefeteig. Anders, aber so als Vergleich, dass wir damit was anfangen können, weil ich konnte mit Sauerteig auch nichts anfangen. Und ein Hefeteig, der aufgeht, und das durften sie nicht in dieser Zeit essen. Und dann wurde sogar weiterhin übertragen, das bedeutet nicht nur, dass wir es nicht essen sollen, sondern das heißt, dass wir uns persönlich reinigen in dieser Zeit. Das heißt, ich schaffe den Sauerteig aus meinem Leben heraus. Das heißt, ich distanziere mich von der Sünde. Ich kehre um von der Sünde. Ich schmeiße Sünde aus meinem Leben. All die schlechten und sündhaften Gewohnheiten schmeiße ich raus aus meinem Leben. Das war wichtig bei den Juden im Passafest. Das heißt, Sauerteig ist etwas, was wir zwar konsumieren, und damit so legen das die Juden aus, die sagen, das heißt, wir haben eine sündhafte Neigung. Wir können nicht ohne, wir fallen, wir straucheln, wir sündigen. Aber wenn das Passafest kommt, wenn es darum geht, Gott zu begegnen, dann ziehe ich meine Schuhe aus. Dann ziehe ich meine dreckigen Schuhe aus, dann reinige ich meine Füße, dann reinige ich meine Hände, dann reinige ich mein Herz und dann komme ich in die Gegenwart Gottes. So, Sauerteig. Ist Sauerteig jetzt hier, ich ziehe die positive Brille an, wir nehmen mal, ist es was Positives, dann heißt es hier, das heißt, wenn der Glaube anfängt, wenn das Reich Gottes in unsere Herzen kommt, als kleines Senfkorn, dann durchsäuert das alle Bereiche. Der Glaube wird dann sich in der ganzen Welt ausbreiten und die ganze Welt durchsäuern und der Glaube wird überall zu finden sein. So könnte man es auslegen. Ja? Aber mit dem Wissen von vorhin, Sauerteig ist eher etwas Negatives. Das heißt, Moment mal, vielleicht wird das ganz anders sein. Vielleicht das Christentum, wie aus dem ersten Gleichnis, was negativ ist, wie ist so eine Struktur und dann wird Folgendes passieren. Die Ehelehre, die oft mit Sauerteig verglichen wird, wird sich mehr und mehr und mehr in das Christentum hineinfügen und dann ihre Lehre wird sich breit machen und am Ende wird das Christentum lahmgelegt werden. Solche Auslegungen gibt es da auch. Und keiner von denen weiß, wer recht hat und nicht recht hat. Vielleicht habt ihr noch andere Vorstellungen. Gleich, wenn wir am Essen sind, können wir uns gerne austauschen, können wir gerne miteinander noch ein bisschen Gemeinschaft haben oder auch untereinander. Erzählt euch, wie ihr das versteht. Und da habe ich gedacht, was kann ich daraus nehmen? Okay, was kann ich aus diesem Gleichnis herausnehmen? Und dann ist mir eine Sache bewusst geworden, eigentlich, ich möchte da gar nicht wertend hineingehen, ich bin jetzt neutral, was diese Gleichnisse angeht, ich lege weder gut noch böse an, ich bin einfach neutral und schaue zu und ich sehe beim ersten Gleichnis, legt Jesus in Vers 32 einen Fokus, er sagt, es ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum. Hier geht es darum, dass etwas Kleines da ist und etwas, was winzig ist, am Ende riesengroß wird. Und das Gleiche haben wir eigentlich, das gleiche Bild haben wir eigentlich auch im zweiten Gleichnis. Ich habe sogar geguckt, ich habe es dann mit Hefe einfach gemacht. Ich habe dann eingegeben, was ist, wenn ich 10 Kilogramm Teig machen will? Wie viel Gramm Hefe brauche ich? Und dann war es abhängig vom, wer weiß es von euch? Wer weiß, wie viel Hefe brauche ich, damit es aufgeht bei 10 Kilo? Wer? Wie viel? 60 Gramm. Genau, da hängt es noch ab, ob wir Trockenhefe benutzen Oder normale Hefe halt benutzen. Und bei Trockenhefe war es ein bisschen intensiver, so wie ich es verstanden habe. Ne? Für mich war das nicht klar. Aber das, und das passiert, dann hast du 10 Kilo Teig und dieses bisschen paar Gramm, sozusagen 100 Gramm, das ist ja ein Hundertstel ungefähr, so, richtig, ja, ein Hundertstel, brauchst du, um den ganzen Tag zu durchsäuern, damit daraus ein Hefeteig wirkt. Ganzen Teig. Und hier haben wir also wieder ein Bild, etwas Kleines, ja, bei beiden, etwas Kleines wird groß und mächtig und durchsäuert und breitet sich aus. Und dann habe ich für mich diese Gedanken einfach für mich mitgenommen. Es geht darum, dass wir das Kleine nicht verachten. Das ist das, was ich für mich persönlich rausgenommen habe aus diesen Gleichnissen. Und das geht in beide Richtungen. Es geht sowohl in das Böse als auch in das Gute. In beide Richtungen. Wir haben vorhin gehört, dass der Feind auch sieht, des Nachts, wenn wir unwachsam sind, dann sieht er Sachen in unsere Herzen hinein. Wenn Menschen am Pennen sind, wenn Menschen einfach so ihr Herz öffnen für alles, was es hier auf dieser Erde gibt, dann dauert es nicht lange, dass du in deinem Herzen sowohl böse als auch gute Dinge finden kannst, wenn wir nicht wachsam sind. Und meistens fängt es immer klein an. Kein Mensch wird von 0 auf 100 drogensüchtig. Die meisten Menschen nicht. Es fängt klein an, es fängt mit einem Johnny an und dann geht das weiter und dann erreicht mir nicht und dann das. Kein Mensch wird von heute auf morgen Alkoholiker. Es fängt mit einem Bier an. Kein Mensch wird automatisch von heute auf morgen zigarettenabhängig. Kein Mensch. Sondern es fängt mit einmal mit Freunden, einmal hier mal geraucht, mal Partyraucher und so weiter. Und plötzlich merkst du, du hast dieses Verlangen und du bist komplett gefangen und kommst da nicht mehr raus. Alles fängt klein an und wir verachten das Kleine. Die Streitigkeiten in einer Ehe, die Konflikte in der Gemeinde, ganz oft zu über 90% würde ich sagen, sind das kleine Dinge, die wir tun. Nehmen wir Adam und Eva. Ach, wir essen noch mal von der Frucht und essen von der Frucht und die Sünde und der Tod kommt in das Leben der ganzen Menschheit hinein. Eine kleine Sache, die sie einfach als klein abgestempelt haben, vielleicht nichts Großes. Ach, das juckt doch keinen, sieht doch keiner. In Lukas 6, 45 habe ich jetzt nicht hier drauf, aber ich lese es euch vor. Ein guter Mensch, jetzt geht es ums Herz, es geht um das Herz, bringt Gutes hervor aus dem Schatz seines Herzens. Ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn wes das Herzen voll ist, das geht der Mund über. Das heißt, was unser Herz hineinkommt, das wird früher oder später wachsen und dann wird das aus unserem Mund herauskommen. Und deshalb heißt es in Sprüche 4,23, ganz wichtiger Vers für uns, ganz wichtig, da heißt es, obwohl er in Sprüche drin steht, nicht im Neuen Testament, er ist trotzdem anders ausgedrückt, auch im Neuen Testament zu finden. Da heißt es in Sprüche 4,23, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Behüte dein Herz, wie mit allem Fleiß. Sei wachsam, was dein Herz angeht. Sei wachsam, was du da reinlässt in dein Herz. Das ist das, was sie hier sagt. Das ist so wichtig, dass wir wachsam sind. Denn alles fängt klein an und der Feind kommt und er schmeißt Sorgen hinein. Wenn ich jeden Tag Nachrichten der heutigen Zeit konsumiere und wenn ich dann nachts in meinem Bett voller Sorge liege, ja, dann habe ich mein Herz geöffnet für einen Samen, der Sorge und Angst in mir erstellt. Das ist nicht von heute auf morgen gekommen. Das habe ich gefüttert und das ist in meinem Herzen durch Unwachsamkeit groß geworden. Ich weiß, ich habe mich mit meinem Bruder vor ein paar Tagen unterhalten. Wir haben eine interessante, ähnliche Erfahrung gemacht. Und zwar, wir gucken ja, weil wir auch Englisch sprechen unterwegs sind, gucken wir auch manchmal Filme auf Englisch. Und englische Filme werden nicht so zensiert wie uns. Also wenn die vom Englischen ins Deutsche übersetzen, und dann die ganzen Fluchwörter, die sind bei uns alle mild und ja, die kannst du nicht, das ist nichts Schlimmes. Aber wenn du sie auf Englisch schaust, ja, und den gleichen Film nochmal auf Englisch schaust, dann siehst du, die hauen da Schimpfwörter rein und so weiter und so fort. Und einige Filme haben so viele davon, ja, und das wusstest du gar nicht, wenn du sie auf Deutsch geschaut hast. Ja, und dann habe ich mal so eine Serie mal angefangen zu schauen und dann ging es eine, zwei, drei Serien und so weiter und so fort. Und ich habe mein Herz geöffnet dafür und wisst ihr was? Plötzlich, ja, weil nicht plötzlich, das ist gewachsen in meinem Herzen. Dadurch, dass ich mich dem ausgesetzt habe, plötzlich gehe ich durch die Gegend, irgendwas passiert und bam, Schimpfwort rausgehauen. Und in meinem Denken auch. Ich denke so, wo kommt das plötzlich her? Das ist doch gar nicht meine Art. Ich schimpfe eigentlich nicht so. Ich mag das nicht. Also unabhängig vom Glauben oder Nicht-Glauben, das ist nicht meine Art einfach, solche Wörter zu benutzen. Das ist nicht mein Ding. Aber es kommt plötzlich wie natürlich und ich bin plötzlich am Kämpfen, wo ich sage, Herr, mach mich frei davon. Und mein Bruder erzählt mir genau das Gleiche. Er hat genau die gleiche Erfahrung gehabt. Deshalb, wir sind Hüter unseres Herzens. Und besonders, wo wir schwach sind, wo wir am Einpennen sind, bei den kleinen Dingen, das da, wo wir pennen, wo wir sagen, ach, das ist doch nicht so schlimm. Ach, das ist doch kein Problem. Und dann kann diese Sache in unser Herz hineinkommen und es wächst und es wird zu einer großen Struktur. Jetzt im negativen Sinne. Die Sünde gewinnt Macht in meinem Leben und dominiert mich und kontrolliert mich. Die Sorge nimmt, bekommt Macht in meinem Leben und beherrscht mich. Die Lust kommt in mein Leben hinein. Ich habe eine kleine Tür geöffnet und es wächst. Und dann beherrscht es mich und kontrolliert mich. Und dann bete ich, Herr, mache mich frei. Ich suche Hilfe bei den Ärzten, weil ich nicht mehr frei werden kann, weil ich mein Herz geöffnet habe für diesen Mist in meinem Leben. Aber genauso gibt es auch im Positiven. Das heißt, wir sind nicht nur ein Ackerfeld. Wir liegen nicht nur einfach rum und warten, bis ein Same auf mich gesät wird. Nein, wir sind ein Ackerfeld, welches aktiv werden kann, welches ein Bewusstsein hat. Das heißt, ich kann bewusst Hüter meines Herzens sein und ich kann mich für das Böse verschließen und mein Herz für das Gute öffnen. Und jede Sache fängt immer klein an. Auch der Glaube fängt klein an. Du wirst nicht, wenn du dich heute entschieden hast, boah, jetzt Schluss mit meinem Leben, ich will jetzt total der Supergläubige sein, wirst du nicht sein. Sondern es ist ein Prozess, es ist eine Entscheidung. Du öffnest dein Herz für das Gute, du öffnest das Herz für das Wort Gottes. Und dann kommt ein Prozess, an dem du dranbleiben musst und dann wächst es. Genauso wie ich meinen Bauch verlieren will, das wird nicht von heute auf morgen gehen. Ich muss Sport machen und das kann sein, dass für mich, dass ich vielleicht erstmal nicht gleich 100 Liegestütze mache. Ich mache einen und liege schon flach auf dem Boden. Ja? Und denke, oh meine Güte, wie kann ich nur so? Und ich kann demotiviert sein. Und jetzt muss ich Hüter meines Herzens sein, was ich wieder zulasse. Die Enttäuschung, die dann wieder wächst und sage, ach, ich schmeiße alles hin, ich gehe wieder in meinen alten Modus hinein, sitze, fresse und so weiter und so fort. In meinem Fall. Fühl dich nicht verurteilt. Ich bin so. Das heißt, was lasse ich in mein Herz hinein? Was lasse ich in mein Herz hinein? Du bist Hüter deines Herzens. In Jakobus 4, 7 bis 10 heißt es, und da heißt es, wie wir eigentlich dem Bösen widerstehen, da heißt es, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel. Wir sollen dem Teufel widerstehen. Ob Menschen an den Teufel glauben oder nicht glauben, spielt keine Rolle. Widersteht dem Bösen. Widersteht dem Teufel. Ja? Und er wird von euch fliehen. Das heißt, es gibt einen Moment, wo der Feind angreift, wo die Gedanken kommen und kommen und kommen. Er greift dir durch Gedanken an. Er sieht dir auch den Samen in unser Herz hinein. Du widerstehst und dann gibt es einen Moment, wo er aufgibt. Er flieht. Und wie widerstehen wir, heißt es, unterwerft euch nun Gott. Demütigen, klein machen. Ich bin nichts, Gott. Ich kann nichts getrennt von dir machen. Hier ist mein Leben, Gott. Ich kann nicht selbst gegen den Feind kämpfen. Ich brauche deine Hilfe. Nicht ich, sondern Gott in mir. Und damit kann ich dem Bösen widerstehen, der versucht, Böses in mein Herz zu sehen. Gedanken gegen den Nächsten. Gedanken gegen mich selbst. Selbstverurteilung. Selbstanklage. Viele Christen leiden darunter jeden Tag. Sorge. Furcht, Angst, das ist nicht von Gott. Gott will das nicht. Sondern sogar im Angesicht größter Kämpfe und Versuchung will Gott, dass wir zuversichtlich, mutig und Glauben haben an ihn, dass er alles in seiner Hand hat. Das ist ein Kampf um unser Herz. Und das ist etwas, was wir so oft übersehen. Ich auch. Ich bin immer noch so blind. Und ich denke so, wie kann ich so blind sein? Wann will ich eigentlich lernen? Ich habe so oft die Israeliten verurteilt in der Wüste. Oder wenn du Josua liest, wie das Volk Israel immer wieder abgefallen ist von Gott. Denkst, wie kann ich nur so dumm sein? Und dann gucke ich in mein Leben hinein und ich bin genauso. Naht euch Gott, also unterwerft euch Gott. Wenn der Angriff kommt, wenn die Gedanken kommen, unterwerft euch Gott. Macht euch klein vor Gott. Sagt Gott, ich brauche dich. Und dann heißt es in Vers 8, naht euch Gott, naht euch Gott. Und er wird sich euch nahen. Das ist, wie wir Kämpfe gewinnen können. Wir machen unser Herz zu für das Böse. Und dann öffnen wir unser Herz als gute Behüter des Herzens für Gott. Wir nahen uns Gott und Gott naht sich zu uns. Und dann werden wir diese Siege erleben. Säubert die Hände, ihr Sünder. Reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Reinigt euch von diesem Samen, den der Teufel in unser Herz gesät hat. Von dem Bösen. Reinigt euch, tut Buße, kehrt um davon. Da ist sogar, seid krass dabei, fühlt euer Elend und trauert und weint. Das heißt nicht einfach so, oh ja, ich habe gesündigt, okay. Nein, trauert und weint darum. Was habe ich getan, Herr? Nehmt Asche, schüttet auf den Staub, zeigt Gott euer Herz, fühlt Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandelt sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Besonders in Zustand, wo Sünde dein Leben beherrscht und kontrolliert oder mein Leben beherrscht und kontrolliert. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Er wird euch, heißt sogar, zur rechten Zeit erhöhen. Das ist etwas, was der Mensch gar nicht mag. Wegen seiner Natur, wegen seinem Stolz, den er hat, wegen der Sünde, die er hat. Also verachte nicht das Kleine. Sei Hüter deines Herzens. Das ist etwas, was ich aus diesen Stellen gelernt habe, aus diesen Gleichnissen gelernt habe. Weil das Kleine kann sehr groß und stabil und stark werden. Ja, und das gilt fürs Gute als auch fürs Böse. Es gilt für das Reich Gottes, aber als auch für die Macht des Feindes in meinem Leben. Und ich bin verantwortlich, ich bin der Hüter meines Herzens. Nicht der Pastor, nicht die Ältesten, nicht irgendein Bruder, irgendeine Schwester oder irgendein Gläubiger oder irgendjemand. Du bist Hüter deines Herzens. Ich bin Hüter meines Herzens. Ich bin verantwortlich für mich selbst. Da heißt es hier nochmal vor, ich lese es vor, behüte dein Herz mit allem Fleiß, mit allem Fleiß. Denn daraus quillt das Leben. Benutzen wir allen Fleiß, um unser Herz zu behüten, vor all diesen Dingen, die auf uns einströmen. Wisst ihr, wir leben heute in einer, man sagt auch, die zu viel Generation. Zu viel, wir Älteren mögen es nicht, wenn unsere Kinder sagen, ah nee, ich habe keinen Bock. Aber wisst ihr was, dieses kein Bock ist eigentlich eine Form von, es ist zu viel in der heutigen Zeit. Wir haben alles zu viel, durch Handys, durch das, alles Mögliche dringt uns ein. Plötzlich haben wir Gedanken in unserem Kopf und kämpfen in unserem Leben und wissen nicht, wo wir sie herkommen, weil unsere Herzen offen sind. Für Dinge, für die es nicht offen sein sollte. Also kleine Dinge wachsen. Und das Zweite, wiederum, verachte nicht das Kleine. Hier in diesem Fall, schütze dein Herz vor diesem Kleinen, das es in dein Herz eindringt. Und jetzt geht es ein bisschen auch um unsere Handlungen im Leben. Wir müssen wachsam sein, dass wir unsere Taten, unsere Handlungen nicht gering schätzen. Adam und Eva aßen von der Frucht und das hat eine massive Auswirkung gehabt. Ach, Gott sieht es doch nicht. Im Verborgenen. Ach, Gott sieht das nicht. Gott sieht alles. Er sieht deine Kämpfe im Verborgenen. Und wenn du im Verborgenen einen Sieg errungen hast, den keiner mitkriegt, keiner sieht, es wird eine Wirkung haben vor Gott. Und er wird dich in anderen Bereichen deines Lebens segnen und führen und leiten. Er sieht es. Das heißt, zum Beispiel heißt es hier, wenn wir die Geschichte, wer die Geschichte von Esau nicht kennt. Esau war ein Mann, er hat einen Bruder gehabt, Jakob. Und dann kam Esau von einer langen, langen Wanderung, wo er versucht hat, Essen zu fangen, zu erlegen, also im Alten Testament diese Geschichte, damit sein Vater was zu essen hat oder Mutter, wie auch immer und so weiter und so fort. Und dann kam er und Jakob war so ein Frauentyp, damals Frauentyp, ne? Also damals war es ein bisschen mehr unterteilt, wer was gemacht hat und so. Und er war bei den Zelten mit den Frauen, heißt es dort. Und dann kochte er eine Linsensuppe gerade und dann kam der Esau zurück und dann sagte, boah, Esau zu ihm so, Jakob, gib mir mal was von dieser Suppe. Und der Jakob sagte, ich gebe es dir, aber wenn du mir dein Erstgeburtsrecht verkaufst für diese Suppe. Erstgeburtsrecht war damals eine wichtige Sache, weil das Erbe ging immer zum Erstgeborenen, zum Erstgeborenen. Nicht nur finanziell und Guthaben, sondern der geistliche Segen ging auch vom Ersten zum Ersten. Also Vater hat seinen Erstgeborenen vererbt. Ja? Und dann sagte der Jakob, ach, wen juckt das, ob ich jetzt Erstgeburtsrecht habe oder nicht, wenn ich umkomme vor Hunger? Gib mir diese Linsensuppe. Und Gott hat diese Handlung gesehen. Gott hat diese Handlung gesehen. Am Ende verlor er das Erstgeburtsrecht und hat bitterlich geweint, weil er in dem Moment nicht erkennen konnte, dass eine kleine Handlung eine massive Auswirkung haben wird. Das ist etwas, was wir oft nicht sehen. Ja? David musste Schafe hüten. Seine Brüder gingen in den Krieg und er musste mit Schafe und Harfe da rumsingen und so weiter und so fort. Aber dort hat er trainiert, in dem kleinen Bereich, da wo es keiner sieht, wo er nicht der Actionheld ist sozusagen, hat er die Schafe vor bösen Tieren, vor wilden Tieren, hat er sie beschützen bewahrt. Und dann war er eines Tages durch diese kleine Tätigkeit von Gott trainiert worden, bereitet worden, dass er gegen den Goliath kämpfen konnte und gegen Goliath mit dem Glauben gewinnen konnte, weil Gott ihm beim Schafehüten immer wieder Herausforderungen im Kleinen gegeben hat. Für mich waren sie eigentlich gar nicht so klein, für ihn waren sie klein. Mit Bären und Löwen und so ein Zeugs, das war Einmal habe ich Sophia, wo ist Sophia? Da, Sophia. Wir haben eine Klavierlehrerin, die zu Besuch kommt. Und Sophia muss dann halt ein bisschen Klavier spielen lernen. Und ich höre eine Ermahnung, die sie immer wieder bekommt. Ja? Und zwar gibt diese Lehrerin ihr eine Aufgabe, wo sie etwas spielen soll und sie muss es langsam spielen. Ne? Ding, ding, ding und so weiter und so fort. Das höre ich immer wieder, Leute, wenn Instrumente lernen, langsam spielen und total die Basics machen. Und weil sie es halt nicht so, weil sie ungeduldig ist, glaube ich, oder? Ungeduldig. Und deshalb höre ich das immer wieder, sagt sie, na, du hast schon wieder nicht geübt. Du musst es langsam machen, weil durch dieses Langsame, durch dieses kleine Trainieren geht das ins Herz und Blut über, ja, und dann eines Tages kannst du ein Meisterstück spielen. So ungefähr, ja. Also das Kleine dürfen wir nicht verachten. Dieses Kleine, dieses Verborgene, dieses, das, was keiner sieht, was langweilig ist, was nicht interessant ist, das müssen wir hochschätzen, denn übrigens, Gott urteilt oft nach dem Kleinen, nicht nach dem Großen. Deshalb heißt es auch, wer im Geringsten treu ist, wird auch im Großen treu sein. Also wer im kleinen winzigen treu ist, er wird auch im Großen treu sein. Ich habe mir diesen Satz hier aufgeschrieben. Deine Eignung für etwas Großes findet im Kleinen statt. Deine Eignung für etwas Großes findet im Kleinen statt. Ich weiß nicht genau, junge Leute mal an euch gerichtet, weil so war ich früher, ja. Ich wollte Billy Graham werden, ich wollte Wilhelm Pahl sein und so weiter und so fort, ne. Aber es fängt klein an. Gott hat mir einen Menschen anvertraut. Und um diesen Menschen musste ich mich kümmern. Mit allem, was ich hatte. Herz, Liebe, Gebet, alles Mögliche und so weiter. Und dann hat Gott das immer mehr und mehr verändert. Und der Dienst ist gewachsen. Heute stehe ich hier. Ich hatte damit nie gerechnet, dass ich Pastor werde. Bis heute nicht. Also, das Kleine nicht verachten. Oder es heißt auch an anderer Stelle, da heißt es, wenn wir nur einem diesem Kleinen einen Becher zu trinken geben werden, dass es eine Auswirkung haben wird in der Ewigkeit. Das Kleine schon wieder. Und das ist eine Ermutigung für uns, für die ganzen kleinen Dienste, die wir hier in der Gemeinde am Haus aneinander tun. Gott sieht es. Was keiner sieht, Gott sieht es. Und er bereitet dich vor durch diesen Dienst, der vielleicht klein ist in deinen Augen, für etwas Größeres vor, für eine andere Aufgabe vor. Aber du wirst an dem Kleinen gemessen. Ich werde an dem Kleinen gemessen. Die Frau, die von hinten ankam und die Quaste von Jesus berührte. Kleiner, winziger Glaube. Wenn ich nur die Quaste, so einen Zipfel am Kleid berühre, werde ich geheilt. Und sie hat das erlebt. Sie hat ein großes Wunder erlebt. Deshalb kleine Schritte machen. Und ich möchte uns heute zusprechen. Also besonders an junge Leute oder die noch nicht so irgendwie aktiv sind im Reich Gottes, wie wir es vorhin gehört haben. Die da noch nicht unterwegs sind. Ich möchte euch ermutigen, fangt mit den kleinen Dingen an. Fangt mit den kleinen Dingen an. Und du wirst sehen, wie Gott aus den kleinen Dingen große Dinge machen kann. Ja, ich möchte die Menschen, die müde und enttäuscht sind im Glauben, die ihr vielleicht schon lange im Glauben seid oder die ihr in letzter Zeit viele Schläge bekommen habt, fangt wieder mit dem Kleinen, mit den Basics an. Mit den Basics, fang wieder an dem Verborgenen. Wenn es nicht so denkt, oh, ich werde jetzt morgen eine Stunde beten, bete 5 Minuten. Lese 5 Minuten die Bibel. Setze dich, öffne dein Herz als Hüter deines Herzens. Wieder diesen einfachen, verborgenen Dingen aus. Und du wirst sehen, wie Gott das Ganze in deinem Herzen wachsen lässt. Es wird nicht von heute auf morgen gehen. Bei mir ist es ganz oft so, wenn ich mich entscheide, Gott zu suchen, also wirklich aktiv zu suchen, dann ist es nicht so, ja okay, Herr, hier bin ich, ich bete jetzt zu dir und dann bam, Gegenwart Gottes und ich bin total so, Wellnessmassage, Spa-Hotel. Nein, das ist nicht so. Sondern ich bete und dann bin ich frustriert. Gott, warum kann ich dich nicht finden und so weiter und so fort. Knipst du doch das Licht, dann ein Tag vergeht, 2 Tage vergehen, 3, ich bin immer noch am Suchen, immer noch unzufrieden. Aber dann irgendwann fängt Gott an zu wirken. Plötzlich kommt inneres Gefühl, Michael, faste, bete, suche mich, ich werde mich von dir finden lassen. Und dann erlebe ich, wie Gott mir plötzlich diese Wellnessmassage gibt. Das ist so schön. Dann habe ich ein Erleben in meinem Herzen, eine Freude, die von keinem Menschen kommt. Es fängt klein an mit den Basics und dann fängt an, Gott in unserem Herzen zu wirken. Manchmal sehen wir auch den Erfolg gar nicht. Weiß ich, manche Menschen, ich bin so ein Mensch, wenn wir morgens aufstehen, zum Beispiel die Bibel lesen oder sowas, ich bin so müde meistens, dass nichts hängen bleibt. Aber dann im Laufe des Tages staune ich doch, was hängen geblieben ist. Es ist unbewusst, es ist unter der Erde, es bricht hervor mit der Zeit, nicht sofort. Aber im Kleinen üben, im Kleinen machen. Ja, nicht gleich Billy Graham sein oder sowas, sondern im Kleinen treu sein. Und für Menschen, die vielleicht noch nicht dieses Leben haben, Wir haben heute gehört, im Herzen ist dieses Leben. Vielleicht fehlt dir dieses Leben. Vielleicht fehlt dir dieses Leben. Vielleicht hast du dein Herz geöffnet für jeden Mist, den es auf dieser Erde gibt. So ging es mir. Ich habe für alles mein Herz geöffnet. Und der Feind konnte so viel Mist in mein Herz hineinsehen. Weißt du was? Es ist auch eigentlich nur ein kleiner Schritt. Das ist gar nicht so groß. Ein kleiner Schritt, ein kleines Gebet. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn für mich geschickt hast. Ein Gebet. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dass du meine Sünden vergeben hast. Herr, hier ist all das, was ich gemacht habe. Herr, und du hast alles weggewischt. Ich danke dir. Und dies eine Gebet, im Verborgenen gesprochen, sichtbar hier vor uns allen, wo auch immer. Ein kleiner Schritt. Und Gott reinigt dein Herz von aller Schuld und aller Ungerechtigkeit und er gibt dir ein neues Herz, ein reines Herz. Ganz einfach. Im Alten Testament wurden die Menschen von Schlangen gebissen. Und das Einzige, was sie tun mussten, sie mussten aufblicken zu dieser ehrenden Schlange, die dann aufgehängt worden ist am Stab. Genauso auch wir, wenn wir nur zu Jesus blicken mit dem Glauben, werden wir Heilung in unserem Herzen, in unserer Seele erleben. Und das wird, und dann würde ich sagen, und das wird auch wie ein Sauerteig sein. Es wird klein anfangen in dir und dann fängt es an, Step by Step alles in dir umzukrempeln, dein Leben umzukrempeln. Und du wirst merken, dass Gott aus dir eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung macht. Manchmal wird es Pausen geben, manchmal wird es stagnieren, es wird dauern. Doch Gott ist dran und er wird dein Leben verändern. Das hat er uns versprochen und Gott ist treu und Gott hält sein Wort. Und dazu möchte ich auch dich heute einladen. Wenn heute in deinem Herzen du dieses merkst, irgendwas fehlt mir, hey, dann bete im Verborgenen, bete. Oder wenn du sagst, irgendwie alleine reicht mir nicht aus, komm auf mich zu und ich werde mit dir gemeinsam beten. Ich werde dir zeigen, wie es geht, wie du Jesus in dein Leben hineinlassen kannst. Wenn du aber auch merkst, du bist in Sorge und kommst alleine nicht raus, komm auch auf die Beter zu, auf mich zu oder wer sonst immer betet oder jemand, der reif im Glauben ist, geh auf ihn zu, betet gemeinsam. Und holt dieses Zeug raus aus eurem Herzen, bekennt einander die Schuld und er wird unsere Herzen reinigen. Also, zwei Dinge. Nummer eins, du bist Hüter deines Herzens, wir sind Hüter unseres Herzens. Habe Acht, sei vorsichtig mit dem Kleinen, ja, unterschätze es nicht, aber auch jetzt, wo du im Leben unterwegs bist, habe keine Angst vor den kleinen Schritten im Leben. Im Gegenteil, mache sie. Ich schließe noch mit einer Geschichte ab, die ich von einer Ärztin gehört habe, die in Rente ist. Ihr kennt sie, ich werde sie namentlich nicht erwähnen. Und sie hat mir eine Story erzählt, die mein Herz so bewegt hat. Und zwar ist diese Ärztin, ist sie mal hingefallen auf dem Wirbel, das wusste sie nicht, und hat diesen Wirbel zersplittert. Und dieser Wirbel, das hat sich so zersplittert, dass es gibt wohl irgend so eine Hauptschlagader, die ja im Bauch durchgeht. Und das war wohl, wenn sich ein bisschen bewegt, dann wird dieser Knochensplitter, wird diese Schlagader durchbohren und sie wird verbluten. Und wo sie gestürzt ist, hat sie Schmerzen gehabt. Sie gesagt, ich habe noch nie solche Schmerzen in meinem Leben gehabt. Das war wie ein Feuer im Rücken. Es war gerade gebrannt und du konntest nichts machen, sie konnte sich nicht bewegen. Und dann wurde sie ins Krankenhaus gebracht mit großen Schmerzen als Ärztin. Und dann musste sie, und sie konnten sie nicht operieren, weil es musste sich dann irgendwie noch da beruhigen oder irgendwie sowas. Und sie musste 2 Wochen im Bett liegen und durfte sich nicht bewegen, weil jede kleinste Bewegung hätte dazu führen können, dass dann dieser Knochen diese Ader durchsticht. Und sie hat auch Schmerzen gehabt, sie konnte gar nicht anders. Und dann nach 2 Wochen hat man ihr versprochen, wird diese rettende, heilende OP kommen. Und dann kommt der Arzt hinein, nach diesen 2 Wochen, wo sie wirklich bitterlich gelitten hat. Und dann sagte der Arzt zu ihr, ich habe eine schlechte Nachricht für dich, wir können dich nicht operieren. Dein Fall ist so schlimm, dass wir mehrere Teams von Ärzten brauchen. Wir werden einen ganzen Tag nur für dich reservieren, aber wir brauchen Ärzte, die fürs Herz zuständig sind und dann, ich weiß auch nicht genau, wie die ganzen Ärzte heißen, auf jeden Fall sind sie nicht da, einer ist im Urlaub und der andere, wie auch immer, und das klappt nicht, wir können das nicht tun. Und sie war einfach nur fertig. Weil wenn du solche Schmerzen hast, dann hast du diese Hoffnung. Und dann passierte Folgendes, der Arzt ging weg, sie haben noch kurz was gesprochen, der Arzt ging weg und dann hat sie ihre Augen zugemacht oder gebetet zu Gott zumindest. Dann hat sie ein Stoßgebet gesprochen, mit dem ganzen Herzen. Herr, ich kann nicht mehr. Du musst mir helfen. Irgendwie sowas in der Art hat sie gebetet. Ich weiß nicht den Wortlaut genau. Und dann passierte Folgendes, das hat mich so bewegt. Ja. 2 Wochen lang hat sie durchgelitten. Dann kam dieses Gebet in der großen Enttäuschung. Dann hat sie ihr Herz für Gott geöffnet, in dieser großen Not. Ja. Hüter des Herzens. Dann kam der Arzt 1 Stunde später rein und sagte Folgendes. Finde ich so krass. Ja? Ich meine, wann passiert das? Ich denke, Ärzte sind überarbeitet, oder? Kein Arzt macht sowas. Und dann sagte er plötzlich, dieser Arzt aus dem Urlaub hat mich angerufen vorhin. Und er hat gesagt, ich habe eine Eingebung bekommen, dass ich zur Arbeit zurückkehren soll. Ich habe das Gefühl, und hat er gedacht, ist alles in Ordnung? Braucht ihr mich? Und dann haben sie erzählt, ja, unsere Kollegin, die hat diese Probleme, komm zurück. Und dann konnten sie diese OP an ihr durchführen. Aber so krass. Sie hat diese Basics gemacht, sie hat diese Schritte gemacht, sie hat ihr Herz geöffnet als Hüterin des Herzens und hat zu Gott gerufen in dieser Not und Gott hat geantwortet. Und dazu möchte ich uns ermutigen. Lasst uns diese einfachen Schritte einüben in unserem Leben, das Kleine nicht verachten. Wir werden sehen, wie das wachsen wird zu etwas Großem und Starkem in unserem Leben. Amen. Ich bete nochmal mit uns zusammen. Vater im Himmel, wir danken dir. Ja, wofür danken wir dir, Herr? Manchmal bin ich wirklich verwirrt und durcheinander, Herr, weil deine Art des Redens so anders ist als die Reden der Menschen. Es ist schon schwierig, Menschen zu verstehen, Herr. Aber manchmal blicke ich bei dir auch nicht durch. Manchmal habe ich das Gefühl, du redest zu mir wie in diesen Gleichnissen, Herr. Aber Herr, du hast mich ermutigt, Herr. Du hast mich ermutigt, an dir dran zu bleiben. Du hast mich ermutigt, Herr, an dem Kleinen dran zu bleiben, Herr. Und du hast versprochen, du hast gezeigt, dass dieses Kleine wachsen wird, groß wird, auch wenn es gerade unscheinbar ist, auch wenn es gerade unter der Erde verborgen ist. Aber es wird wachsen, es wird den Erdboden durchbrechen. Vater im Himmel, ich bitte dich vom ganzen Herzen, dass du uns hilfst, unsere Herzen zu behüten, Herr. Dass wir unsere Herzen verschließen vor dem Bösen und öffnen für das Gute, öffnen für dich und dein Wort, für deine Liebe, für dein Wirken, für deine Gnade und Barmherzigkeit. Dass wir dich in unser Leben hineinlassen. Bitte gib uns Wachstum und Reife, wachsame Sinne, Herr, damit wir unsere Herzen mit Fleiß behüten und beschützen können. Hilf uns, Herr, wir brauchen dich, Herr. Wir demütigen uns vor dir, Herr. Wir sind klein. Und Vater im Himmel, ich bitte auch für all die, die diese Liebe noch nicht erfahren haben, Herr. Hilf auch ihnen, Herr. Herr, hilf uns, Herr, unsere Knie vor dir zu beugen, damit deine Liebe in unsere Herzen hineinkommen kann, Herr. Errette uns, Herr. Danke, Jesus, dass du für uns gestorben bist, dass du uns unsere Schuld vergeben hast. Im Namen Jesu Christi. Amen.